Im Club. Willkommen im Club beim Studio bei Radio Dreieckland, sage ich zu Martina Backes. Seit Montag ist sie kunterbunte, wenn man das Blatt anguckt. Ausgabe, neueste März-April-Ausgabe der IZ3W auf dem nicht nur Mischpult von Radio Dreieckland vorhanden. Martina, alles so schön bunt hier, globales Lernen mit Defiziten. Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Abgesehen davon, dass ihr eine gute AG habt.
Genau, das ist natürlich eines der Hauptgründe. Wir haben im IZ3W eine AG-Bildung und machen natürlich selber sowas wie globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also wir sind in der Bildungsarbeit engagiert, haben mit vielen Institutionen zu tun und haben uns einfach kritisch immer wieder mit auch unseren eigenen methodischen Ansätzen auseinandergesetzt und dachten dann, ja, das Thema ist es schon mal wert, auch ein Heft zuzumachen. Ein Grund oder ein Anlass ist, dass wir halt auf natürlich auch potenziell unsere Kundinnen gestoßen sind. Also das sind die Leute, die mit Weltwärts weggehen, und Weltwärts hat dieses Motto in die Welt gesetzt: Lernen durch tatkräftiges Helfen. Und in diesem Motto an sich, finde ich, spiegelt sich schon so ein bisschen wider, dass das Gute zu tun das Privileg derjenigen ist, die aus dem globalen Norden kommen, und denjenigen, denen geholfen wird, sind doch mehr oder weniger immer noch in so einer Art Objektstatus verhaftet. Und das ist,
Oder umgekehrt, es sind die guten Weißen, die kommen halt in den Süden. Also
so
könnte
kann
man
man
es
es
ja
mal,
auch ausdrücken,
so
ja?
kann man es mal ganz einfach sagen. Also dieses Barmherzigkeitsteil, das wird schon so ein bisschen verkehrt in Gerechtigkeit. Es wird sehr viel über globale Gerechtigkeit gesprochen, aber wenn man sich die Methoden genau anguckt, dann ist es eben nicht dieser Anspruch, sich auf gleicher Augenhöhe zu treffen, sondern es sind immer wieder strukturelle Ungleichgewichte, gerade auch in den Methoden des globalen Lernens drin enthalten. Und das war für uns halt so ein
Weltwärts, muss man dazu sagen, ist, glaube ich, jetzt
Anspruch.
die hieß früher der Deutsche Entwicklungsdienst oder sowas, gell? Oder ist es
Nee,
eine,
das
ist
nicht.
noch ein
Das ist ein
bisschen,
spezielles Programm,
spezielles
damals
Programm?
noch aufgelegt von Frau Wiczorek Zoll, mit der Idee, junge Menschen dafür zu begeistern, in der Entwicklungszusammenarbeit oder in Projekten auch kleiner Organisationen mal für ein Jahr reinzuschnuppern, also dort mitzuhelfen, dort zu arbeiten. Die Leute, die das machen, sind oftmals sehr, sehr engagiert, wenn sie zurückkommen. Also ich finde auch viele gute Projekte sind dabei. Das ist jetzt gar keine Frage, das will ich gar nicht so kritisieren. Aber dieser Ansatz, dieses Denken, was da erstmal so vermittelt wird, es ist halt
Meistens, ja.
wirklich schwierig, davon runterzukommen. Ja.
Gut, kommen wir also zu den Defiziten. Der Generelle hast du jetzt schon mal gesagt, im Überbau, im gedanklichen und konstruktiven
Naja, ich
Überbau.
meine, was das globale Lernen natürlich ein Stück weit auch beinhaltet oder zumindest beinhalten sollte, ist antirassistische Bildungsarbeit. Und es gibt, wie ich schon sagte, eine ganze Reihe von Akteuren, Institutionen mittlerweile, die das tun, auch in der Schule, so ja auch wir. Aber das bleiben irgendwo immer so externe Angebote. Also es gibt da viele Expertinnen, die in die Schule eingeladen werden. Und zum Beispiel hat Albert Scher, der ja auch Autor hier in unserem Heft ist, eine Studie gemacht und gesagt, wenn Leute extern in die Schule gehen und dort antirassistische Bildungsarbeit machen, vielleicht einmal im Jahr, dann kann es dazu kommen, oder es kam sogar teilweise dazu, dass rassistische Stereotype in der Sprache verstärkt werden, weil das nämlich mal ein Bildungsangebot war, wo darüber gesprochen wurde, aber sich letztendlich bestimmte Begriffe bei den jungen Leuten
Festgesetzt
in
haben.
dem Kopf so festgesetzt haben. Und wenn das, also das muss halt eine kontinuierliche Arbeit sein. Man muss da eigentlich permanent dranbleiben, permanent die eigenen Privilegien reflektieren, in der Sprache schauen, wo wird was verwendet, in dem Bezug zu Menschen schauen, welche, ja, Ungleichgewichte sind jetzt vielleicht einfach in dem Verhältnis irgendwie wirksam. Und wenn das nicht gemacht wird, und das ist mal so ein singuläres Angebot, dann kann das dazu führen, dass solche Stereotype sogar verstärkt werden, statt dass es tatsächlich in der gelebten Praxis anders wird. Und seine Kritik ist halt gut, wenn das immer nur externe Angebote sind und das nicht systematisch in der Bildung, in den Schulen verankert wird, dann bleibt das so, naja, halt Goodwill, aber es hat keinen wirklichen Effekt.
Keinen Effekt, beziehungsweise einen in manchen Fällen sogar kontraproduktiven Effekt. Nun ist das bezogen jetzt auf das deutsche Schulsystem in der externen Arbeit. Wo findet man dann weitere Defizite?
Naja, weitere Defizite
Habt ihr
finde
überhaupt noch,
ich.
habt ihr, Entschuldigung, habt ihr auch was Positives?
Natürlich. Also allein sich grundsätzlich immer wieder neu damit auseinanderzusetzen, ist mit Sicherheit irgendwie, also ich finde, es ist es wert, ja, auf alle, ja, Fälle. Ein Defizit, was mir sehr auffällt in den ganzen Angeboten, die es in diversen Heften auch von kirchlichen Hilfswerken und so weiter gibt, die für die Schule gedacht sind oder auch für die Jugendarbeit. Es fällt der Blick auf sogenannte Entwicklungsländer immer auf Defizite. Ja. Also Armut wird aufgezeigt. Ja. Was ist Armut? Woran, ja, zeigt sich die Armut strukturell? Aber die Herkunft der Armut, die armutserzeugenden Strukturen, ja, der geschichtliche Rückblick bis hin zum Kolonialismus, mhm, der hat manchmal einen Raum, also das ist im Kommen, aber, mhm, er hat nicht die Bedeutung, die letztendlich, mhm, das Aufzeigen von Armut hat. Mhm. Und damit entsteht natürlich immer wieder diese Sicht auf Länder mit Defiziten und, ja,
das, positive genau das, was wir Ansätze eben jetzt ja auch umgekehrt hatten, kaum reproduziert. Gezeigt. Es wird reproduziert und bestimmt, in gewisser Weise werden bestimmte Stereotype sogar reproduziert, weil ja immer die Armen und wir dann die, also das, was wir ganz im Ausgangspunkt jetzt mal hatten.
Ja, und es kommt eben hinzu, dass, mhm, die Rezepte oder die Konzepte, mhm, wie denn diese Armut zu beheben sei, natürlich im Großen und Ganzen wieder aus den Entwicklungsinstitutionen kommen und nicht, mhm, aus den kleinen NGOs auf dem Land, irgendwo in Nigeria, weil die, mhm, kennt man halt nicht. Mhm. Und das ist ja auch wieder Thema des Ganzen, warum kennt man sie nicht? Auch das hat natürlich was mit struktureller, mit Ungleichgewichten zu tun. Aber du hattest mich gefragt, was ist es denn noch, was mich so an diesem ganzen Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen und so weiter stört? Ich finde, dass es sehr stark pädagogisiert wurde, mhm, und dass es damit gleichzeitig aber auch so ein Stück weit Inhalte gibt, die werden einfach ausgeklammert. Also das ganze globale Lernen ist in meinen Augen entpolitisiert worden. Über Themen, die sich hier in Deutschland abspielen, wird kaum geredet. Zum Beispiel, wenn es um FGM geht, also um weibliche Genitalverstümmelung. Das, mhm, ist ein Thema, da wird auch in Schulen immer mal wieder drüber gesprochen. Wo findet es statt? Irgendwo in Afrika. Wo sonst? Das ist zumindest das, was Schülerinnen vermittelt wird. Was nicht gesagt wird, ist, wie viele Mädchen gibt es eigentlich hier in Deutschland in den Schulen, die mal eben kurz über die Osterferien oder in den Sommerferien zu ihren Großeltern nach Hause geschickt werden und beschnitten zurückkommen oder genital verstümmelt, muss man sagen, zurückkommen. Und das ist ein Thema, das ist hier, das passiert, mhm, hier. Die Leute wissen das. Die Lehrerinnen wissen das teilweise. Mhm. Sie schauen nicht hin, sie benennen es nicht. Das ist einfach ein Thema, das wird in der Schule abgehandelt, das findet irgendwo in Afrika statt, da ist das ganz schlimm, aber dass letztendlich im hiesigen Kontext tatsächlich Leute davon betroffen sind, das könnte ja zum Thema gemacht werden, wird es aber nicht. Mhm. Ja, und so gibt es halt mehrere Beispiele, wo ich sagen würde, globales Lernen entpolitisiert letztendlich vieles.
Aber wir reden doch jetzt auf einem, zum Beispiel, wenn wir über Begrifflichkeit von nachhaltiger globalen Bildungslernen reden, sind wir doch also auf einem wirklich hohen Niveau, oder?
Naja, ich kann ja mal so ein Beispiel nennen. Das hat zum Beispiel die Chandra Danielski und die Beate Flechtka, die haben das in ihrem Beitrag Wer mit zweitens anfängt benannt. Und zwar, ich lese es einfach mal vor. In Nigeria lernen Kinder und Jugendliche mithilfe eines Online-Lernprogramms Englisch. Sobald sie im Vokabeltest die richtige Antwort klicken, werden 20 Cent durch Sponsoren in Form von Nachhilfegutscheinen für deutsche Kinder gespendet.
Für Deutsche?
Um die PISA-dokumentierten Bildungslücken in Deutschland zu schließen. Das ist doch ein nettes Beispiel. Ist aber natürlich reine Fiktion. Tatsächlich ist es nämlich anders. Tatsächlich ist es nämlich so, dass deutsche Schülerinnen im Rahmen von einem UNESCO-Programm, das nennt sich Free Rise, ein Vokabeltraining machen können online. Und für jede Antwort, die richtig ist, werden automatisch 20 Reiskörner gespendet an die Armen in dem globalen Süden. Ja, das ist globales Lernen. Also das ist jetzt natürlich ein Beispiel. Klar, es gibt andere Beispiele, aber auch das ist ein Beispiel und immerhin von der UNESCO.
Ja, 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 ja.
Darin, finde ich, zeigt sich einfach diese Unverhältnismäßigkeit.
So, jetzt haben wir also schon eine ganze Reihe von Facetten aufgeworfen, die bei euch im Schwerpunkt abgehandelt werden. Was liegt dir da noch weiter. Du hast jetzt, habt ihr noch mehr zu diesen strukturellen, also das, du hast das Beispiel ja gemacht mit der Entstehung von
Armut. Ja, ich kann vielleicht einfach kurz mal sagen, was so die Beiträge sind. Also den ich jetzt genannt habe von Chandra Danielski und Beate Flechtka, beschäftigt sich damit, inwieweit Machtwissen auch in der Bildung für nachhaltige Entwicklung tradiert wird, weil eben immer mit zweitens angefangen wird, Armut nicht erklärt wird, wo sie herkommt, Kolonialismus ausgeblendet wird und so weiter. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit der Kolonialgeschichte in europäischen und afrikanischen Schulbüchern. Es sind einfach Abbildungen in Schulbüchern oder auch Geschichten, die einfach die Kolonialgeschichte sehr plakativ wiedergeben oder auch gerade in Schulbüchern in den ehemaligen Kolonien den Leuten sozusagen den eigenen Kolonialismus nochmal vorspiegeln. Dann gibt es einen Beitrag, das ist jetzt ein bisschen was anderes, über Grenzerfahrungen, politische Reisen, inwieweit sind politische Reisen vielleicht eine Möglichkeit, Orte, Menschen, globale Verhältnisse auch anders kennenzulernen. Aber natürlich hat man auf der Reise auch immer diese Möglichkeit, dem wieder zu entfliehen. Inwieweit ist es tatsächlich möglich, sich mit Menschen zu treffen und gemeinsam was auf die Wege zu bringen, mit einem politischen Anspruch. Auch da gibt es immer wieder so Stolpersteine, die werden von der Katrin Zeiske beschrieben in der politischen Reise nach Mexiko. Dann gibt es noch einen Beitrag über Friedensbildung, Peace Education vom Paul Metsch, über Peace Brigades insbesondere. Albert Scher hatte ich schon erwähnt, über die Notwendigkeit, rassismuskritische Bildung wirklich systematisch zu verankern. Und dann gibt es noch einen Beitrag zum Umgang mit Weißsein von Astrid Albrecht Heide.
Perspektivisch, über wann wird es den nächsten Schwerpunkt geben? Wo ihre Resultate dann? Oder bist du da eher skeptisch?
Also ich denke, dass immer wieder interessante Debatten angestoßen werden. Gerade vor 2 Jahren hat es interessante Debatten gegeben, auch unter den Trainerinnen des globalen Lernens, die sich mit ihrer eigenen Positionierung auseinandergesetzt haben, mit der Frage von machtkritischer Bildung, mit der Frage Weißsein, inwieweit kann man das als Inhalt vermitteln. Also es kommt immer wieder was Neues, es wird immer wieder was angestoßen, es gibt herbe Auseinandersetzungen, gerade natürlich auch deswegen, weil viele Trainerinnen aus der People of Color Community kommen und sich da auch immer wieder strukturelle Ungleichgewichte widerspiegeln in der Frage, wer benutzt wessen Bildungsinhalte, wessen Methoden. Das ist einfach ein Feld der konkreten Auseinandersetzung, die ich finde, ist es wert. Und deswegen machen wir ja auch globales Lernen oder rassismuskritische Bildungsarbeit im IZ3W.
Das sagt Martina Backes. Sie ist eine der Co-Verantwortlichen für die aktuelle Ausgabe März, April 2012 und den dortigen Schwerpunkt Alles so schön bunt hier, globales Lernen mit Defiziten. In der Ausgabe gibt es natürlich noch weitere Artikel en masse, Dauerkrise in Pakistan, Streit in Bolivien unter Bewegung in Burkina Faso, Diskriminierung im Sudan, War on Terror in Kenia, sei nur abschließend noch erwähnt. Martina, ich bedanke mich für deinen Besuch bei uns hier im Studio.
Danke für die Einladung.
Dass du dir noch die Zeit genommen hast, nach deinem langen Urlaub, dich wieder auch nochmal einzuarbeiten in dieses Heft. Danke viel.